finde das wunderschön, dass und auch ganz, ganz, ganz richtig und auch danke an euch, dass wir hier in unserer Gemeinde Raum haben und uns Raum nehmen, auch um Gott zu loben und zu preisen, um ihn dabei zu bekennen und ich denke auch voreinander zu bekennen, auch vor der unsichtbaren Welt zu bekennen. Und ich denke, das ist auch sehr ermutigend, dahin zu hören, was wir für einen Gott haben, den wir bekennen, auf den wir unser Vertrauen setzen, der uns ermutigt. Während wir gesungen haben, hat mich Gott an eine Schwester erinnert, der das auch sehr, sehr wichtig war in unserer Gemeinde, ganz, ganz wichtig war. Kennen die meisten nicht mehr, denke ich mal, aber einige werden sie kennen. Das war so, ich habe sie kennengelernt, da lag sie im Krankenhaus, sie hat einen Schlaganfall gehabt und ich bin von der Mama, von der Jutta gebeten worden, sie zu besuchen. Ich kannte sie noch nicht, war damals neu hier als Pastor und auch von der Schwester von dieser Frau, von der ich rede, bin ich gebeten worden, sie zu besuchen und ich kam ins Krankenhaus nach St. Louis und da lag sie da, ein wirklich schwerer Schlaganfall, sie konnte nicht mehr sprechen, die Bewegungen waren total eingeschränkt und das Erste, was sie mir mitgeteilt hatte, sie konnte mit einer Hand noch ein bisschen schreiben auf einer Tafel, war, ich bin eine Hexe. Und als ich das ein Stück hinterfragt habe, was das bedeutet, hat sie mir zum Ausdruck gebracht, dass ein Pastor ihr gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, weil sie einen Schlaganfall hätte, hat sie einen Hexengeist. Also ich bin nicht oft sauer und ich bin nicht so schnell aus der Reserve zu locken mit Aggression, aber den hätte ich gerne irgendwo hingetreten, diesen Menschen. Aber ich will die andere Sache mehr erzählen. Diese Frau hatte einen schweren Schlaganfall, konnte auch nicht mehr in die Gemeinde kommen und wir haben sie dann oft besucht, in ihrem Zuhause und sie lag im Bett. Wir haben unsere Klappstühle genommen, die wir damals noch hatten, in unserem Bistro, sind da hingefahren und haben da unsere Lobpreisabende, unser Lobpreisgottesdienst gemacht. Und das Einzige, was sie konnte, und das war wirklich Lobpreis von Herzen, war einen Arm ausstrecken und den zu bewegen, während wir Gott gelobt und gepriesen haben. Das war ihr Lobpreis. Und wenn ich sie alleine besucht habe, waren das sehr, sehr schöne Besuche. Man musste sie nicht ermutigen. Sie war ein Ermutiger, obwohl sie gar nicht mehr viel zum Ausdruck bringen konnte. Da kam einfach so viel rüber durch sie. Und sie konnte noch den einen Arm heben. Man muss nicht beim Lobpreis die Hände heben. Aber ich habe gedacht, wenn du nichts mehr kannst, und das hat sie getan, das, was noch gerade ging, damit hat sie Gott gelobt. Und das war glaubwürdig und echt. Trotz dieser Umstände, die sie hatte. Gott hat sie dann heimgerufen. Sie kann jetzt Gott loben, ohne irgendwelche Einschränkungen. Daran habe ich mich heute Morgen erinnert. So wichtig war das in ihrem Herzen. So wichtig war ihr Herr. So lebendig war ihre Beziehung zu Jesus Christus. Trotz dieser Umstände, in denen sie steckte. Ich erzähle wieder was von irgendeinem anderen Menschen. Würdet euch vielleicht wundern, woher ich die alle kenne. Kenne ich alle nicht, aber man kann über solche Leute lesen. Und ich bin ja ein Mensch, der viel gelesen hat, schon lange nicht mehr viel liest, weil das gar nicht mehr so gut klappt. Und da ist mir wieder eine Geschichte eingefallen, wieder von einem frühere britische Premierminister Lloyd George. Der hatte als Kind eine ungewöhnliche Angst. Er hatte Angst, in den Himmel zu kommen. Er erklärte dazu Folgendes. Er sagte, als ich ein Junge war, hatte ich mehr Angst vor dem Himmel als vor der Hölle. Ich stellte mir nämlich den Himmel als einen Ort vor, wo es immer Sonntag ist und wo man sich ohne Unterbrechung in einem Gottesdienst befindet. Das war ein schrecklicher Albtraum und ich war deshalb später auch lange Zeit ein Atheist. So hat er das gesagt. Er spricht also über den Gottesdienst und seine Gottesdiensterfahrung, die er macht. Und da können wir uns natürlich schon wahrscheinlich vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Will ich gar nicht so weit machen. Ich will mal andere Stimmen noch hörbar machen, die auch von Menschen gesagt worden sind, die Gottesdienstbesucher sind. Das steht in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Frontiers, christliche Organisation, die arbeiten in muslimischen Ländern, wo jegliche Mission verboten ist. Und in deren Zeitung wirst du nie ein Bild oder einen Namen von einem dieser Missionare finden. Und sie haben einen Leitartikel in ihrer letzten Zeitung gehabt, da ging es auch um Gottesdienste. Die Überschrift ist selbst am meisten beschenkt. Und da kommen erstmal so Stimmen von Leuten, die man so als Reaktion hat auf die Gottesdiensterfahrung. Die Predigt hat mir gut getan, sie hat mich aufgebaut, die Musik hat mich nicht abgeholt, die Kinder waren zu laut, Die Gemeinde ist für mich eine geistliche Tankstelle. Ich kam im Gottesdienst nicht vor. Meine Gedanken waren immer woanders. Für diesen Zweck spende ich nichts. Die Musik war wunderschön, ein Stück vom Himmel. Ich könnte das unendlich weiter fortsetzen. Fragmente, Stimmen zu Gottesdiensterfahrung. Und sie schreiben dann weiter, und ich fasse das ein bisschen verkürzt zusammen. Das sind Gedanken normaler Gottesdienstbesucher. Und mal ganz ehrlich, so ähnlich haben wir auch schon alle gedacht. So unterschiedlich diese Gedanken auch sind, haben sie eins gemeinsam. Es geht in erster Linie um mich. Ich muss beschenkt werden. Der Gottesdienst muss mir dienen. Die Predigt, der Pastor, die Musik, es geht um meine Erwartungen. Es soll mir gefallen und mich segnen. Und dann haben sie ein Fazit, das ist die ich-fokussierte Gemeinde. Und dann zitieren sie ein Wort, was Gott gesagt hat. Gott sagt ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Als Kinder Gottes haben wir bereits so unglaublich viel empfangen, wissen schon so viel, lesen Buch um Buch, hören Predigten, hamstern geistliche Kost, aber die sollen mich eigentlich zum Dienen befähigen, zum Segnen, zum Helfen, zum Handeln. Sie sollen mich eigentlich zum Jünger machen. Wir haben einen Gott der Aufträge, schreiben sie. Gott hat Arbeit für uns. Vielleicht sollten wir mal sonntags mit der Frage im Gottesdienst sitzen: Jesus, wo kann ich heute einem anderen Besucher zum Segen werden? Wer braucht mein Gebet heute? Wer braucht Ermutigung oder Ermahnung? Wen kann ich diese Woche besuchen? Wie kann ich ein Segen sein? Gott hat Aufträge für uns. Und dann werden wir, schreiben Sie weiter als Fazit, das Wunder erleben. Im Segnen der anderen werden wir selbst am meisten beschenkt und wachsen im Glauben. Also ihr merkt, so im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Gottesdienst, nach der Einstellung auch zum Gottesdienst, zu der Versammlung, zu der Gemeinschaft miteinander. Da kann das nochmal im Ohr sein, was wir gerade gehört haben von diesem Premierminister, wo er seine Ängste hatte. Oder das, was wir gerade gehört haben. Nach alter kirchlicher Tradition soll ein Gottesdienst ein Vorgeschmack des Himmels und der Ewigkeit sein. Und wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, das will ich nicht so weit tun, ich könnte mich darüber auslassen, dann merkt man das, dass das ernst genommen wurde über lange Zeit, aber unheimlich stark natürlich beeinflusst und geprägt war von einer bestimmten Vorstellung, wie die Ewigkeit oder der Himmel aussieht. Diese Gigantomanie, die man in Kathedralen und riesigen Kirchen hat, die ist auch ein Ausdruck davon. So hat man sich das vorgestellt. Gott der Größe, die Dimension Gottes. Dass man da Glanz und Gloria hineingebracht hat, allein schon in der Gestaltung. Das hat damit zu tun, wie man sich den Himmel vorgestellt hat. Später kamen wieder andere Entwicklungen. In der Reformation hat man alles, was so nach Glanz sah, beiseite gelassen, weil man was anderes in den Mittelpunkt stellen wollte. Das Eigentliche, das Wesentliche. Christus und nicht diese Äußerlichkeiten. Alles Dinge, die beeinflusst haben. Wie stelle ich mir den Himmel vor? Wie sieht unser Gottesdienst aus? Also, sie sollen Vorgeschmack des Himmels und der Ewigkeit sein. Auch wenn das nicht mehr so allgemein bekannt ist, kann man schon sagen, dadurch hängt die Latte ganz schön hoch. Und mal ehrlich, ich selbst fand die Zeit der Pflichtbesuche im Gottesdienst schon lange her, hin zur Konfirmation, zwar nicht als Hölle, aber überhaupt nicht himmlisch. Für mich gibt's ein Schlagwort, mit dem ich die charakterisieren kann. Langweilig. Und mit den Inhalten und Formen konnte ich auch überhaupt nichts anfangen. Das hat sich später radikal verändert. Und ich kann das festmachen. Seit es anfing, dass ich Gottes Wirklichkeit spürbar wahrgenommen habe. Man könnte sagen, dass ich wiedergeboren war, das, was in mir wieder lebendig geworden war, ein Sensor für die Wirklichkeit Gottes, der vorher nicht da war in meinem Leben. Ich war auch vorher, als ich noch nicht mit Christus lebte, bei Leuten in Veranstaltungen, die man ernstzunehmende Christen ansehen kann. hat mir damals nichts gesagt, aber Ulrich Pazani war damals Leiter im Weigelhaus in Essen und ich war in der Jugendgruppe des Weigelhauses. Ich habe nichts von Jesus mitgekriegt. Nichts. Es ist überhaupt nichts bei mir angekommen. Und das würde ich jetzt dem Ulrich Pazani nicht in die Schuhe schieben, weil er ein klares Bekenntnis von Jesus hat und weil Gott ihn an vielen Menschen gebraucht hat und gebraucht. Angefangen hat das damals, dass ich Gott spürbar wahrgenommen habe, ihn als lebendig, als wirksam, als redenden Gott erlebte. Und er hat tatsächlich in ganz vielen Situationen geholfen. Er war immer unser selbstverständliches Gegenüber, auf das wir vertrauen in unseren Gebetssituationen. Manchmal mit leichter Freude, leichter Dynamik in uns und manchmal natürlich mehr Kampf, je nachdem, wie die Lasten sind und wie lange sie noch sichtbar waren. Es hat angefangen, als mir Gottes Worte zum Leben wurden. Worte des Lebens wurden. Und nicht nur die ermutigenden, lebendige Worte waren, die mein Herz erreicht haben und in meinem Leben Wirkung gebracht haben, sondern auch zum Beispiel die aufdeckenden oder auch die korrigierenden Worte Gottes. Und Gott hat mit mir keine abstrakten religiösen Themen besprochen, angesprochen, sondern mir gesagt, was ich ihm bedeute. Und das damit bestätigt, was er durch Jesus Christus für mich getan hat. Er hat gesagt, was er aus meinem Leben machen möchte. Wie man schuldlos wird, wie Beziehungen gelingen, was veränderungsbedürftig ist, wie die Lösung von vielen Problemen geht, was wirklich wichtig ist, hat er mir gesagt. Und immer wieder hat er gesagt und sagt er, was wir uns ja zum Beispiel in unseren Ehen, überhaupt in unseren Beziehungen so sehr wünschen. Er hat gesagt, ich liebe dich. Er sagt, ich liebe dich. Er sagt immer wieder, wie sehr er mich liebt. Und ein Gottesdienst und darin auch die Begegnung mit anderen Menschen, mit Jesus Christus Leben, erlebe ich schon lange, meistens, als spannendes, stärkendes, weil Gott mir dabei wieder in den Blick kommt, weil er den Blick auf sich selbst freimacht und erweitert. Und es ist doch einfach ungeheuer toll, die Erfahrung, wenn ich nach einem Gottesdienst wieder mehr Vertrauen, Mut und Hoffnung habe. Wenn in meinem Herzen, in meinem Denken, in meiner inneren Existenz, in meinem Leben wieder mehr Vertrauen, Mut und Hoffnung ist, angesichts der Dinge, in denen ich lebe. Und manchmal kann ich es nicht begreifen, manchmal erschreckt es mich, wie es passieren kann, dass Nichtigkeiten es schaffen, das zu verhindern. Nichtigkeiten. Dass das bei mir ankommt, was Gott wirken möchte. Vertrauen, Mut, Hoffnung, Zuversicht. Ich lese uns ein Wort Gottes. Der Bibeltext ist ein Text, der vorgeschlagen wird als Adventstext. Allerdings war das zum ersten Advent schon. Das ist der Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Da heißt es, wir wollen weiter an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns ja bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Ermutigt euch darum gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es einige tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft, da haben wir die Adventsperspektive, näher rückt. An dem Tag der Wiederkunft Jesu werden ganz viele Gottesverheißungen endgültig verwirklicht. Und diese Zielmarke darf und soll uns auch motivieren in dieser Zwischenzeit. Das besingen wir ja auch, diese Zwischenzeit, dass wir nicht den Kopf einziehen, sondern aktiv das ausleben, was Gott in uns investiert hat. Und dabei nicht in der Haltung bleiben oder sein, dass wir Menschen sind, die ohne, ich sage das mal mit einem banalen Wort, Tankstellenbesuche unsere täglichen Lebensherausforderungen schaffen könnten. Wir brauchen den täglichen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wir brauchen den täglichen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wir brauchen das, dass die Wirklichkeit Gottes, die wir in der Zukunft erst voll erkennen werden, aber jetzt schon zeichenhaft in unserem Leben erfahrbar ist. Wir brauchen sie als Erfahrung des Redens Gottes, das uns ermutigt, als Orientierung, als Zuspruch, als Vision, als Erkenntnis in unserem Leben täglich. Und der Gottesdienstbesuch sollte ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit sein und uns schon anbruchhaft erleben lassen, was passieren wird, wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheint. Und dann frage ich mich natürlich auch, dann wollen wir doch bestimmt nicht weitermachen und irgendwas fortsetzen, was wir vielleicht Gottesdienst nennen, wenn wir das nicht auch erleben und das nicht lebbar ist, erlebt wird unter uns. Ich las von einer Gemeinde im Südwesten der USA und ich nehme denen das ab, dass sie die Frage sehr ernst beschäftigt hat. Der Gottesdienst wurde immer schlechter besucht und so weiter. Wir müssen irgendetwas tun. Und dann haben sie sich das überlegt, was müssen wir tun? Und sie sind auf eine seltsame Idee gekommen. Sie sagten sich, der Gottesdienst muss attraktiver sein, sonst bleiben die Leute weg. Gottesdienst soll Spaß machen. Und dann hat man Mitarbeiter nach Las Vegas geschickt, um dort bei den Unterhaltungsprofis zu lernen. Die Kirche wurde für viel Geld umgebaut und die Predigten waren dann nie wieder langweilig, weil die Aussagen der Predigten mit allen medialen Mitteln illustriert wurden. Zu den meisten Gottesdiensten gehörte Feuer, Rauch, Funken und Lasershows. Bei einer Predigt über Johannes den Täufer wurde, um die Botschaft zu illustrieren, während des Gottesdienstes ein Baum, den man vorher in der Kirche aufgestellt hatte, gefällt. Im Weihnachtsgottesdienst gab es lebendige Tiere, einen Elefanten sogar, ein Kamel, ein Zebra und 100 Clowns verteilten Weihnachtsgeschenke an die Kinder. Ich formuliere das mal positiv. Da wird doch alles getan, um Menschen zu erreichen. Und noch weiter positiv, um auch Menschen der Spaßgesellschaft und der Erlebnisgesellschaft zu erreichen und anzusprechen. Ich habe nichts dagegen und das gehört dazu. Wir sehen es an Jesus selber, er hat uns das beigebracht, Dinge zu illustrieren, ein Fenster dran zu machen mit Geschichten zum Beispiel. Das hat Jesus getan. Wir können Dinge anschaulich machen, gar keine Frage. Wir dürfen auch uns freuen, wir dürfen lachen, Dinge dürfen Spaß machen. Es darf auch uns ein Stück unterhalten. Aber man kann sich fragen, bietet diese Form der Unterhaltung einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit? Ist ein Unterhaltungserlebnis etwas, ich will das jetzt mal so formulieren, dass wir sofort merken, worum es eigentlich geht, das uns tröstet? Nichts dagegen, wenn man gerade einen Elefant bei der Hand hat und irgendwie über Tiere und Schöpfung predigt, wenn den Elefant reinbringen kann, super, die Kinder werden auch, wenn sie 100 sind, sagen, boah, wir hatten mal einen super Gottesdienst mit dem Elefanten. Das mit der Schöpfung haben sie vielleicht dann schon vergessen. Aber worum geht's eigentlich? Ist ein Unterhaltungserlebnis etwas, was uns tröstet? Es lenkt nur ab. Und was uns ermutigt? Und was uns Hoffnung gibt? Ist ein Unterhaltungserlebnis etwas, was Probleme löst? Und sich wie Gottes Liebe anfühlt? Wird der Himmel eine Vollendung der Spaß- und der Erlebnisgesellschaft? Würde man wahrscheinlich sagen, nein. Aber wenn man überlegt, welche Vorstellungen wir davon haben als Menschen, wie der Himmel aussieht, wenn wir sagen, hey, doch, ne, irgendwie. Ich habe das bestimmt schon immer wieder mal erzählt. Amerikanische Pastoren in unserem Landesverband und deutsche Pastoren, wir unterhalten uns darüber, wie stellt ihr euch den Himmel vor? Und die Amerikaner, Shopping und Cheerleader. Und die Deutschen sehen Wald, Urlaubsatmosphäre. So stellen wir uns den Himmel vor. Ist das nicht so, die Beschreibung des Himmels, mal abgesehen von den Beschreibungen der Äußerlichkeiten, die ich durchaus für symbolisch halte, der Glanz und alles, was da beschrieben wird, aber die Inhalte, die uns genannt werden, ein Ort der Vollkommenheit? Ich habe das letztens schon gesagt, wo es keine Schmerzen mehr gibt, danach sehne ich mich doch. Wo es kein Leid mehr gibt, keine Sünde, keine Bosheit, keine Unvollkommenheit, kein Leid und Tod mehr gibt, nichts mehr. Wo die Beziehungen vollkommen funktionieren. Das sind doch eigentlich die Dinge, die wir sehnen, die wir brauchen. Nicht eine kurze Unterhaltungsepisode. Und dieser Vorgeschmack des Himmels, wenn der hier schon anbruchhaft da ist, dass Gemeinde wirklich eine andere Gesellschaft ist, ein anderes Miteinander, ein anderer Umgang. Ich glaube nicht, dass der Himmel ein Ort ist, wo es Friedhofsruhe gibt. Wenn so mancher meint, Ruhe, ja, Ruhe mal, bisschen weniger Stress und nicht so viel arbeiten, Beruf, Familie und noch das Haus umbauen oder ausbauen. Das ist da alles nicht mehr, aber keine Friedhofsruhe, das wird es nicht sein. Und es wird auch nicht ein Ort sein, der so wie eine theologische Lehranstalt ist, wo mitten im Himmel eine Kanzel steht, wo jeden Tag eine Predigt gehalten wird. Das kommt davon, weil wir dann keine Fragen mehr haben und alles vollkommen erkennen und jeder und auch keine Sehhilfe mehr brauchen. Hier hat das durchaus noch eine Berechtigung, aber es zeigt uns auch etwas, wenn das unseren Gottesdienst widerspiegelt. Und Gott hat doch gesagt, es wird so sein, dass eigentlich keiner den anderen mehr belehren muss, auch schon als eine Erfahrung, die ein Stück weit hier ist, weil jeder seinen Geist empfängt. Das löst auf jeden Fall etwas auf. Das löst auf jeden Fall so eine Polarität auf. Da und da. Da wird unterrichtet und da wird gelernt. Das bringt das durcheinander, wenn das ein Abbild ist. Das drückt sich aus, das Abbild, in dem jeder hat etwas für den anderen. Jeder bringt etwas mit. Jeder hat eine Gabe von Gott empfangen und zum gemeinsamen Nutzen, zum Nutzen aller. Das spiegelt den Himmel wieder. Und da müssen wir jetzt nicht nur unsere anderthalb Stunden Gottesdienst für denken, sondern unser Miteinander. Darin spiegelt sich der Himmel wieder. Wird der Himmel eine Vollendung welcher Vorstellung sein? Der Himmel wird eine Vollendung sein dessen, was die Kernbegriffe und die Kernwirklichkeiten sind, die Gott schaffen möchte. Annahme, Liebe, Heilsein, Neusein, all dieser Dinge, das wird der Himmel sein. An dieser Stelle müssen wir uns klar werden, wozu wir Menschen existieren. Wir wissen, wir sind Geschöpfe Gottes und müssen uns fragen, wozu hat uns Gott geschaffen? Was ist seine Absicht dabei, sein Ziel? Was hat er mit uns vor? Ich sage das ganz klar, da gibt es viele Antworten drauf. Ich muss mich natürlich verengen, konzentrieren auf einen Aspekt. Ein alter Kirchenvater, Irenaeus des 2. Jahrhunderts, hat das so beantwortet und das finde ich erstaunlich. Er hat gesagt, Gott will, dass seine Geschöpfe ihn kennen. Klar. Und immer in ganz enger Gemeinschaft mit ihm leben. Klar. Und diese Gemeinschaft, das hat er gesagt, genießen. Gott in Ewigkeit sehen, erleben und genießen, lautet das Ziel unserer Existenz. Also können wir zusammenfassend das sagen. Gott will eine tolle, bleibende Beziehung zu uns, die jetzt schon erlebbar ist und Qualität hat und die er vollendet. Und wir merken, wie die Vollendung aussieht, wenn wir unsere Sehnsüchte anschauen. Das wird erfüllt werden, unsere Sehnsüchte. Und genießen, ich habe das schon ein bisschen betont, das klingt für so einen Oldie, Irenaeus, 2. Jahrhundert, sehr modern. Man wagt das ja kaum zu gebrauchen, das Wort genießen. Als Asket. Aber ich brauche nur an den Anfang der menschlichen Existenz denken. Da wird davon geredet, es wird uns beschrieben, der Mensch im Garten Eden, im Paradies. Können wir da nicht sagen, purer Genuss, vollkommener Lebensraum, purer Genuss. Das hat sich Gott ausgedacht. Für euch. Paradies, Garten Eden, purer Genuss. Genießt das, was ich euch schenke. Das Paradies hat der Mensch verzockt. Die Sehnsucht nach dem Paradies ist geblieben bei uns. Aber Gottes Ziel ist es weiterhin, mit seinen Menschen in einer Vollkommenheit und Herrlichkeit zu leben, die er gestalten wird und zu der wir sehnsuchtsvoll von Gott, er hat nämlich auch Sehnsucht nach Wiederherstellung, sehnsuchtsvoll eingeladen sind. Gottes zukünftige Welt, zu der wir eingeladen sind, zu der wir durch Jesus Zutritt haben. Wie wird hier uns beschrieben, Gottes zukünftige Welt? Ich sage das nochmal und nochmal. Ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Krieg. Und wir könnten die Latte fortsetzen mit all den Hauptworten, Substantiven unserer Wirklichkeit. Was ist das? Leben in Vollkommenheit, zu der wir eingeladen sind für die Zukunft. Wieder banal, purer Genuss. Purer Genuss. Dazu sind wir eingeladen. Das zu genießen, Vollkommenheit, mit unseren ganzen Sinnen wahrzunehmen und darin zu leben, bleibend. Ungetrübte Beziehung. Keine Alltagssorgen mehr. Keine Last mehr. Nicht morgens wach werden und denken, was kommt heute wieder? Nicht abends ins Bett gehen mit der Spannung, ne? Wie werden wir das Problem lösen? Und diese Sehnsucht Gottes, uns das schenken zu können, mit uns in diesem Rahmen zu leben, in dieser Vollkommenheit, die Sehnsucht Gottes wird dann deutlich in Gottes Rettungshandeln durch Jesus stellvertretend sterben für unsere Schuld. Gott räumt all die Hindernisse aus dem Weg, die uns hindern, diese Qualität zu erleben. Und sie wird deutlich auch durch die Auferstehung Jesu zum ewigen Leben, in das er uns mit hineinnimmt. Das ist doch schon wie so ein Angeld. Ich gebe euch Leben von einer Qualität, die nicht mehr zu eurer Existenz gehörte, bis zu dem Augenblick, wo wir uns Jesus anvertraut haben. Dass du schon ein bisschen wieder diesen Vorgeschmack erlebst, dass es schon eindringen kann in dein Jetzt. Jesus heißt für uns bewältigte Vergangenheit, geborgene Gegenwart und gewisse Zukunft über den Tod hinaus. Jesus heißt, Gott liebt uns und ist für uns immer bleibend ewig. Und Gott will eine vollkommen erfüllende Beziehung für immer zwischen sich und uns. Auch für uns. Und der Gottesdienst soll diese Sehnsucht Gottes jetzt schon zu uns tragen, immer wieder neu. Und auch diese Sehnsucht in uns wecken. Der Gottesdienst soll jetzt schon uns auf dieses Ziel ausrichten. Und hier sollen wir lernen, Gott zu erkennen, indem wir Jesus Christus begegnen. Hier Gottes Liebe erkennen und Gottes Liebe leben lernen. Sonst haben wir keinen Vorgeschmack auf den Himmel. Der Vorgeschmack auf dem Himmel, und ich habe nichts gegen Kreativität und alles Mögliche, deswegen ist es keine Gegenbotschaft, sondern eine Zentrierung auf das Eigentliche. Der Vorgeschmack auf den Himmel wird nur da sein, wo das schon auch Wirklichkeit ist, ein Stück. Das, wie die Liebe Gottes aussieht. Es geht nicht darum, sich selbst zu genießen. Das ist eine Schlüsselproblematik. Wenn ich dabei nur bleibe, für mich selbst, sich selbst zu genießen, das ist das Ziel der Spaß- und Erlebnisgesellschaft, sondern es geht darum, Gott zu genießen. Und jetzt will ich das mal ganz praktisch machen. Kann man genießen, egal was, wenn man Wunden und Schmerzen hat bis zum Ende? Nee, kannst du nicht genießen. Aber bei Gott ist es möglich, dass die Wunden geheilt sind. Gerade das will Gott. Damit du das wieder wahrnehmen kannst. Und sogar so wahrnehmen kannst, deswegen habe ich das vorhin erzählt von dieser Schwester, Annemarie Jungmann hieß die übrigens, die da im Bett gelähmt liegt und nur noch den Arm bewegen kann. Da ist die Liebe Gottes durchgedrungen. So durchgedrungen, dass das nicht nur irgendwas Gemachtes war, sondern das tiefste Anliegen, dass das ein Verkündiger war, durch die wenigen Gesten und das, was sie vielleicht noch konnte, von der Wirklichkeit und der Liebe Gottes. Gott will unsere Wunden heilen. Weiter, wie geht das, Gott genießen? Es geht, weil Gott seine Anwesenheit zugesagt hat. Und das kann ich auch sagen, Mensch, das tue ich ja schon. Ich genieße es schon so viele Jahre, fast doch über 4 Jahrzehnte, genieße ich es, dass Gott mich nie allein lässt. Nie. Das kann ich sagen. Ich habe nie wieder, seitdem ich mit Christus lebe, einen Augenblick gehabt, das Gefühl auch nur, ich bin alleine. Sondern ich habe immer, immer ganz tief die Gewissheit, er ist da. Und manchmal sogar räumlich, plastisch, konkret. Ich weiß, was das ist, wenn man ganz alleine ist. Sitzt mal in eine Zelle 2 Jahre, einmal am Tag 1 Stunde Ausgang haben, da sitzt er alleine. Du weißt, wie das ist, alleine, da ist keiner. Du hörst da irgendwelche Dinge. Aber ich habe, seitdem ich zu Christus gehöre, nie wieder, egal wo ich war und wenn ich noch so alleine war, das Gefühl gehabt, ich bin alleine. Sondern immer das Gegenteil, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Das kann man doch genießen, oder? Wir wissen doch, wie schön das ist, wenn man nicht alleine ist. Wie schön das ist, wenn man nicht alleine ist den Dingen gegenüber. Ich verhalte mich manchmal so, als ob ich alleine wäre. Und meine, ich muss alles alleine machen. Es geht, das Genießen, weil er erfahrbar geworden ist. Weil er uns auffordert, ihn anzurufen, zu ihm im Gebet zu kommen. Und Gebet kann ich auch nehmen. Ich habe auch manchmal Gebet als eine Mühsal. Oh, heute Gebet. Und so lange. Ich genieße das. Allein schon der Aspekt, da kann ich meine Lasten loswerden. Da kriege ich die Schultern wieder frei. Da kriege ich meinen Kopf wieder frei. Da kriege ich mein Herz wieder frei. Nicht jedes Mal funktioniert das so in einer Sekunde. Aber es funktioniert. Vor Gott mindestens relativiert werden die Dinge. Mindestens mit einer anderen Perspektive kann ich sie wieder betrachten. Das kann ich doch genießen. Ich kann das doch genießen, nicht diesem Berg gegenüberzustehen und sagen, nie zu schaffen, sondern dem Berg gegenüberzustehen und zu sagen, eigentlich ist er bald unter meinen Füßen. Alles muss mitwirken zur Veränderung meiner Persönlichkeit, sogar die Berge. Die Unüberwindlichen. Wenn ich die im Geist schon unter meinen Füßen sehen kann, die Berge, die ungelösten Dinge, das kann ich doch genießen. Jesus Christus, der geöffnete Zugang und Weg direkt vor das Angesicht Gottes. Wo darf ich zu Hause sein? Wo darf ich mich aufhalten? Kann ich das nicht genießen? Die Bibel nennt Jesus Christus nicht umsonst den Weg, die Wahrheit und das Leben und spricht von ihm als eine lebendige Quelle für Dürstende. Und auch wieder dieses Bild weitergedacht, wie sehr genießt einer, der richtig Durst hat, das klare Wasser. Ich habe früher viele Jugendfreizeiten gemacht, ich war ja in Norddeutschland einige Jahre Jugendpastor und da macht man ja unheimlich viel Freizeiten und wir sind überall hingefahren mit den jungen Leuten und das war nicht immer so leicht, ne? Die sind schon noch fitter, Teenager zum Beispiel, als ich mit 30 und knapp drüber. So, wenn man zum Beispiel Radfreizeiten macht, die Norddeutschen, die in Schleswig-Holstein, die sind jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs, die Jugendlichen, ne? Und ich jahrelang nicht, und dann mache ich eine Fahrradfreizeit, ich Idiot. Ich bin ehrlich, am ersten Tag habe ich nur gebetet, Herr, schenke, dass so viel wie möglich Platten haben. Und Gott hat erhört! Gott hat erhört. Nach ein paar Tagen war ich der Fitteste und am letzten Tag habe ich alle abgehängt. Und bin 50 Kilometer von Schleswig oder 40, weiß nicht mehr genau, bis Rendsburg gefahren mit dem Gepäck, mit meinem Fahrrad und war der Erste da. Wow, muss sein, ne? So ein bisschen. Würde ich heute gar nicht mehr hinkriegen. Oder wir machen Bergtouren und die Seppels vergessen, sich was zu essen einzupacken, auch wenn das voll gesagt wird, und Trinken mitzunehmen. Und da haben wir das auch gemerkt und die anderen auch. Wenn du dann irgendwo so einen Durst hast und du kommst da oben vorbei und da fließt Wasser in so einen Holz, ausgehöhlten Baumstamm rein, kalt, frisch, boah, ist das toll. Das genießt du, das muss keine Cola sein, keine Zero, keine kalte oder was weiß ich nicht. Das genießt du und kein Radler und kein, ich weiß nicht was. Einfach Wasser. wer Durst hat, ne? Genießt, dass sein Durst gestillt wird. Und das erlebe ich auch ganz oft. Auch als jemand, der ausprobiert hat in seinem Leben, wo man seinen Durst stillen kann. Und der wurde nie gestillt. Es geht das Genießen, weil Gott durch sein Wort zu uns redet, zu mir redet, zu uns redet. Und wie oft? Nicht irgendwann alle 50 Jahre mal, nur in Entscheidungssituationen und dann auch noch nicht mal, sondern ganz oft, ganz oft, ganz oft, wenn meine Sensibilität sich dafür wirklich entwickelt. Gott redet durch Predigten, durch Visionen, durch Erfahrungen. Gott gebraucht aber auch die menschliche Beziehungsebene, um zu uns zu reden. Und deshalb ohne verbindliche Gemeinschaft mit Menschen, die Gott genießen gelernt haben, brennt das eventuell in uns vorhandene Feuer ganz schnell aus, wie die Glut in dem letzten Stück Grillkohle. Das merken wir auch manchmal ganz doll. Es gibt Menschen, mit denen unterhält man sich und dann ist man auferbaut. Dann ist man ermutigt. Sie sind einfach Ermutiger. Und nicht, weil sie so viele fromme Sprüche machen und so viele Bibelstellen theoretisch runterleihen können, sondern weil sie dir Anteil geben an der Realität Gottes in ihrem Leben. Gott genießen geht dann, wenn ich Gott konkret einlade, ihn anspreche, vielleicht wegen eines Problems, einer Not, und dann mehr und mehr wird mein Leben mit Gottes Wirklichkeit verbunden, weil ich ihn in mein ganzes Leben einlade. Und bei den meisten geht das von uns Stück für Stück. In Vers 23, Gott ist treu. Er steht zu seinen Zusagen. Er steht zu mir und dir mit dem, was er will, was er verbindlich zugesagt hat. Und das gibt mir Hoffnung. Darum das Bekenntnis der Hoffnung. Und Gottesdienst mit Qualität, die man genießen kann, kennt nicht nur den Blick zum Himmel mit Lobpreis. Und ich sage nochmal, so wichtig. Wenn in einer Gemeinde darüber gestritten wird, ob man 3 Lieder singt oder 4, das finde ich unmöglich. Das braucht Raum in der Gemeinde, das braucht Raum in unserem Zusammensein, dass wir Gott gemeinsam loben. Vielleicht ist mein Herz am Anfang nicht schon dabei, aber das ist eine Chance, das ist eine offene Tür, das nimmt mich mit hinein. Da höre ich, wer mein Gott ist. Da wird das ausgesagt, da wird das bekannt. Das hat seinen Platz, aber eben nicht nur der Gottesdienst kennt den Blick zum Himmel mit Lobliedern und die Begegnung mit Gott selbst, auch durch sein Wort. Er ist Gott, der mein Bestes will und mich liebt, mir vergibt, mich tröstet, mir Mut macht, mich befähigt, mir Weisheit und Wegführung gibt. Aber zu einem Gottesdienst mit Qualität, die man genießen darf, gehört auch die Erfahrung der Liebe untereinander und der guten Tat aneinander. Deswegen, wir müssen jetzt nicht nur an diese Zeit hier denken, aber auch könnten wir neu bedenken, sollten wir neu bedenken. Wir sitzen nicht unsere Zeit nebeneinander ab. Ich beschreibe jetzt mal so ein Stück den Gottesdienst, der ein Spiegelbild ist dessen, was im Himmel sind. Wir sitzen nicht nur die Zeit nebeneinander ab und staunen über unseren Herrn, sondern Vers 24, wir achten aufeinander und helfen uns zu gegenseitiger Liebe und zu guten Taten. Wenn das hier so ausgesagt wird, tut das, als die, die an der Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Das heißt doch, es gibt etwas, was die Zukunft betrifft, was jetzt schon im Blick sein soll und was sich jetzt schon widerspiegeln soll. Und dann tut das. Dann macht das auch. Wie machen wir das denn? Wie achten wir aufeinander und helfen uns zu gegenseitiger Liebe und zu guten Taten? Ich denke, durch gegenseitige Liebe und durch gute Taten. In diesem Tun passiert das. Da entwickelt sich das. Aber das wäre doch schon mal was, dass ich das in meinem Herzen habe fürs nächste Mal. Ich möchte darauf achten und ich möchte helfen. Ich möchte in das Leben eines anderen mit der Liebe Gottes hineinwirken. Und mindestens dazu nehmen wir einander wahr. Nehmen uns in, vor, nach dem Gottesdienst Zeit für Begegnung und das Hinhören aufeinander. Deswegen ist das, was wir danach machen, zum Beispiel unsere Zeit im Bistro oder hier miteinander reden, irgendwo, nicht einfach so ein komisches Anhängen, sondern Gemeinschaft ist eine der wesentlichen Ausdrucksformen vom Leben mit Christus. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Hören auf das Wort der Apostel und im Gebet. Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist nicht nur theoretisch, wir sitzen jetzt hier gemeinsam, sondern Gemeinschaft, das Wort, das da steht, heißt, richtig übersetzt, teilgeben und teilhaben. Und da kommt das da auch wieder in unser Blick. Was ist im Wort Gottes uns gesagt? Einem jeden ist eine Gabe gegeben zum Nutzen für die Gemeinschaft aller. Dienet einander mit der Gabe, die Gott euch anvertraut hat. Also dazu nehmen uns nach dem Gottesdienst in vor Zeit für die Begegnung, das Hinhören aufeinander, nicht nur im Gebets- und Segnungsdienst nach dem Gottesdienst. Und wir tragen die Frage nach dem Wohlergehen des Nachbarn neben dir schon in uns und lassen uns in die konkrete Fürsorge füreinander mit einbeziehen. Ich will das mal ganz platt sagen. Habe ich die konkrete Frage nach dem Wohlergehen des anderen in mir? Ich denke ganz oft ja. Wie geht's Moni? Wie ist ihre Situation? Da sind wir informiert. Aber ein anderer hat auch eine Befindlichkeit, hat auch etwas, das er vielleicht besser bewältigt, wenn er es teilen kann. Deswegen auch mal hinhören, was hat er denn? Wo braucht er denn jemand an seiner Seite? Und nicht nur bei mir bleiben, was fehlt mir? Wir lassen uns in konkrete Fürsorge füreinander mit einbeziehen. Zum Beispiel, indem wir dem Bruder oder Schwester dann auch zusagen, dass wir von ihm gehörtem Gebet weiter vor Gott bringen und den anderen damit nicht allein lassen. Und wir dürfen diesen Gottesdienst in der Woche jeden Tag fortsetzen und füreinander da sein. Liebe ist immer konkret in guten Taten. An dieser Stelle sage ich aber noch was ganz Praktisches. Keiner von uns kann sich um so viele Menschen kümmern. Keiner. Keiner kann der sein, der von allen Bescheid weiß und der für alle da ist. Keiner. Ich sage das nicht jetzt wegen mir und meiner Stellung in der Gemeinde. Ich sage das grundsätzlich. Wenn man ein Kind hat, weiß man ein bisschen davon. Wenn man 5 Kinder oder 7 Kinder hat, weiß man das auch. Es gibt Situationen, da kannst du noch nicht mal deine 7 Kinder alle im Blick haben, weil einer durch seine Umstände dich so beschäftigt, dass du dich sehr konzentrieren musst auf den. Und Menschen, die damit Erfahrung haben, sagen, mit mehr als 5, 6 Leute kann sich kaum einer kümmern. Und das ist schon viel. Überleg das mal ganz praktisch, um wie viele Leute kannst du dich richtig kümmern? Und mancher ist dabei, der ganz viel braucht für eine bestimmte Zeit in seinem Leben. Dich ganz oft und ganz viel braucht. Auch in seiner Situation als Christ. Und das heißt immer auch ganz konkret, dann bleiben andere hinten vor. Und dann kann man natürlich sagen, dann mache ich erst gar nichts. Aber es ist so. Fang mit einem an. Und da hat Gott uns einen unterschiedlichen Rahmen, einen Radius gegeben. Aber wäre das nicht schon ein Stück vom Himmel, wenn wir das in unseren Herzen haben? Ja, ich möchte mich um einen kümmern, ich möchte für jemanden da sein, ich möchte jemanden mittragen, ich möchte jemanden zur Seite stehen, ich möchte mit jemandem lebendige Gemeinschaft praktizieren. Mit allen Konsequenzen, es ist oft nicht leicht, das ist genau wie bei den Kindern, dann hast du dir das eingefangen und du kriegst es nicht mehr los. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Weil das läuft nicht immer gut, das läuft nicht immer glatt, das läuft auch manchmal verkehrt, das läuft auch mal schief. Und dann abhängen, macht das Gott auch, abhängen? So. Wir denken das manchmal. Ich will das nicht zu weit führen, ich komme zum Ende. Gottesdienste, in denen man anonym nebeneinander sitzt und sich nicht wertschätzend begegnet, sind kein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, sondern immer eine Enttäuschung. Und als ein Teil der Gemeinde Jesu noch nicht einmal den Gottesdienst miteinander zu teilen, ist kein wertschätzendes Signal der Liebe zueinander und kein Vorgeschmack auf die Ewigkeit und bringt den Segen Gottes, den er durch dich schenken möchte, zum Erliegen und schneidet dich auch vom Segen Gottes ab, den er für dich hat, durch die anderen. Wenn wir einen anderen Menschen in seiner Not und Bedürftigkeit sehen, dann ist unsere stellvertretende Bitte um Hilfe und Wirken Gottes ein ganz wichtiger und verheißungsvoller Schritt. Aber Gott will seine Fürsorge, seine Zusagen, seine Ermutigung, seine Hilfe auch ganz praktisch durch uns in das Leben von anderen Menschen tragen. Jesus sagt das ganz praktisch. Sprich dem Hungrigen dein Brot. Keine lange Diskussion, keine lange Erklärung, keine lange Motivierung. Und wie geht's uns damit? Ich denke, das Wort ignoriert nicht, dass ich selber von der Fürsorge Gottes abhängig bin und auch essen muss. Aber dieses Segen des Habens, auf der Seite stehen die meisten von uns. Ne? Auf dem Segen des Habens. Ich möchte das nicht nochmal wiederholen. Letztes Mal habe ich von dem Topf gesprochen, den wir gucken, der so voll ist wie nie und reden so, als ob wir einen leeren Topf hätten. Der Segen des Habens, und der ist uns gegeben, ist erst richtig Segen durchs Teilen im Geben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das betrifft ganz viele Dinge. Das betrifft das, was mir Gott geistlich anvertraut hat. Das betrifft, was mir Gott materiell anvertraut hat. Was mir Gott an praktischen Fähigkeiten anvertraut hat. Das heißt, Gott hat mich ganz fest im Fokus seiner Liebe und Treue, seiner vollkommenen Fürsorge, aber genauso auch den anderen neben mir. Genauso wie er auf meine Bedürfnisse reagiert hat und mir Menschen zur Seite gestellt hat und stellt und dadurch geholfen hat und hilft, macht es immer weiter genauso. Das ist Gottes Prinzip. Und möchte das auch durch dich tun. Sofort und immer. Und ich sage in Klammern, und erwarte keinen Applaus, wenn du es tust. Erwarte keinen Applaus, wenn du es tust. Du kannst dir noch so die Beine ausreißen. Das Gegenteil wird dir begegnen von Applaus. Aber das ist das, was Gott in uns und durch uns leben möchte, als sein Abbild der Ewigkeit. Gaben gegeben zum Nutzen aller. Gottesdienst, wie das auch immer ganz praktisch aussieht, mit Anteil geben, durch das Wort Gottes, durch Gaben, durch Erkenntnisse, durch Zeugnisse, durch Bekenntnisse, durch den Lobpreis, aber auch durch ein offenes Wort über meine Situation und Anteil nehmen, durch Hinhören, Fürbitte, Hilfe, sind ein kleiner Vorgeschmack auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott verheißen hat und die Gott schenkt. Amen.